Explosionen im Iran. Lage bleibt unübersichtlich. Björn Höcke. Menschen spüren, wie Establishment Panikattacken bekommt. Und WHO warnt vor Vogelgrippe. Länder sollen Tests vorbereiten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Nach den Angriffen auf Ziele im iranischen Isfahan gab es bis Redaktionsschluss keine amtlichen Reaktionen aus Teheran oder Jerusalem. Zuvor hatten iranische und israelische Sicherheitsquellen die Explosionen, hier Amateuraufnahmen, übereinstimmend als israelischen Angriff bezeichnet. Am Vormittag meldeten dann iranische Medien, der Schlag sei mit eher kleinen Drohnen ausgeführt worden. Diese wären auf dem eigenen Territorium gestartet, was auf eine Operation von Geheimdiensten oder eines militärischen Spezialkommandos hindeutet. Gleichzeitig sind iranische Medien erkennbar bemüht, die Situation in Isfahan als normal darzustellen. Gezeigt wurden unter anderem Aufnahmen, die unbeschädigte Anlagen der Atomindustrie in der Region zeigen sollen. Unklar ist zudem, ob zeitgleich erfolgte Angriffe in Syrien und offenbar dem Irak im Zusammenhang mit den Explosionen in Isfahan stehen. Dort waren offenbar pro-iranische Milizen attackiert worden. Ein Schlagabtausch im Nahen Osten betrifft immer auch die Weltpolitik. Doch wie reagiert Russland auf die heutigen Ereignisse im Iran? Und wie die Opposition in den Vereinigten Staaten? Vicky Richter in den USA fasst die dortigen Reaktionen zusammen. Nathalie Ziske blickt auf Moskau.
We stand behind Israel. Das ist das in Stein gemeißelte Statement und Narrativ in den USA, was nicht in Frage gestellt werden darf. Und wer es tut, wird gelinde gesagt als kontrovers dargestellt oder hat mit Konsequenzen zu rechnen wie Candace Owens, die ihren Job bei Daily Wire beenden musste. Aber warum ist das so? Natürlich haben wir alle das Statement One Nation Under God und Israel ist das Volk Gottes. Deswegen muss die USA händeringend Israel verteidigen. Donald Trump sagt, Israel, do your job, finish the job, was sozusagen ein Freifahrtschein ist. Donald Trump tweetet, Iran, wenn du einmal nochmal Amerika bedrohst, bekommst du die Rechnung. All diese Statements werden gebracht in den USA, ohne einmal in Frage zu stellen, hat denn die USA überhaupt ein Recht, solche Argumente zu bringen. Es wird nicht debattiert. Auch im konservativen Kreisen ist We Stand Behind Israel Gesetz. Jeder, der dagegen spricht, ist nicht willkommen. Und deswegen sehe ich den Israel-Konflikt als eines der größten Feinde, gerade in den USA for free speech, weil man keine objektive Meinung in diesem Thema haben darf. Es ist vorgeschrieben, Israel hat Recht, Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen. USA hat eine sehr paradoxe Haltung dazu. Im einen verspricht sie Israel, dass man hinter Israel steht, vollkommen Unterstützung so sagt. Aber dennoch wird Iran Geld gesendet für Humanitarian Aid, was dann der Iran im Nichtwissen der USA, das wurde auch in einem Statement vom Weißen Haus wiedergegeben, dass man nicht weiß, was der Iran mit diesen Hilfszahlungen macht. Es ist auch nicht Amerikas Job, das zu wissen. Aber man sieht hier die paradoxe Haltung oder das paradoxe Verhalten der USA in diesem Konflikt. Und es gibt auch schon Gerüchte in den Kreisen, die Israel etwas kritischer sehen, dass der Kongress genau diesen Iran-Israel-Konflikt und das Verteidigen Israels Recht auf das Land Israel einen Grund finden kann, den Iran anzugreifen, was Amerika schon so lange versucht zu begründen, zu rechtfertigen. Ist alles noch zu frisch, um genaue Angaben zu machen, aber diese Stimmen werden immer lauter in den USA, auch wenn sie hinter verschlossenen Türen gebracht werden.
Ja, die Reaktion des Kreml auf die Ereignisse im Iran fiel auffallend dünn aus. Man prüfe die Informationen über Israels angeblichen Angriff auf den Iran und forderte auch beide Seiten auf, Zurückhaltung zu üben. Russlands Medien schenkten den Explosionen in Isfahan dabei wenig Aufmerksamkeit. Gleichzeitig verwies der Präsidentensprecher Dmitri Peskow darauf hin, dass keine offizielle Stellungnahme aus Israel vorliegt. Eine kurze Stellungnahme aus Moskau, jedoch mit durchaus klaren Botschaften. Zum einen, Russlands Führung will offenbar vor allem ein Signal an seine Verbündeten in Teheran senden. Moskau hatte ja den Luftangriff des Iran auf Israel am vergangenen Wochenende abgelehnt. sich anschließend aber dennoch offenbar mehr aus bündnispolitischer Rücksichtnahme an die Seite der Islamischen Republik gestellt. Doch Einfluss auf die Entscheidungen in Teheran hatte Russland wie auch China erkennbar nicht. Peskows Erklärung sagte daher zwischen den Zeilen aus: Wir werden unsere Einschätzung nicht ausschließlich auf die Lesart Teheran stützen. Die Mullahs sollen sich unserer Rückendeckung nicht zu gewiss sein. Zum anderen, ein Krieg im Iran könnte Russland im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Die Islamische Republik ist ja nicht nur ein wichtiger Baustein im System der BRICS. Ein Waffengang würde auch die ohnehin fragile Situation im Kaukasus noch weiter erschüttern. Dort werden seit wenigen Tagen die sogenannten Friedenstruppen in Bergkarabach abgezogen. Moskau hatte offenbar darauf gesetzt, seine Präsenz auch nach der Eroberung der Region durch Aserbaidschan aufrechterhalten zu können. Der Abzug, sicherlich auf Druck der Regierung in Baku, ist also eine Niederlage für die russische Geopolitik. Der Kreml wird also alles tun, um die Lage in der für ihn strategisch wichtigen Region nicht durch vorschnelle Äußerungen noch weiter zu verschärfen.
Seit Donnerstag steht der AfD-Politiker Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle an der Saale. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft dem Thüringer Parteivorsitzenden vor, eine Parole der SA, alles für Deutschland, öffentlich verwendet zu haben. Am ersten Verhandlungstag schwieg der Angeklagte, auch gegenüber den Mainstream-Sendern, die ihre Kameras vor dem Justizgebäude aufgebaut hatten. Stattdessen traf sich Höcke mit freien Medien, darunter auch mit Martin Müller-Mertens.
Könnte man die ganze Sache umdrehen und könnte sagen, in dem Moment, wo ein System an Legitimität verliert, verliert natürlich auch dessen Justiz in den Augen jedenfalls Andersdenkender an Legitimität. Nützt Ihnen dieser Prozess in gewisser Weise?
Das kann ich noch nicht einschätzen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass viele Menschen diesen Prozess kritisch begleiten. Insofern kritisch, dass sie sich nicht erklären können, wie man für einen Alltagsspruch vor Gericht gestellt wird. Und natürlich wird dann sofort der Zusammenhang gesehen, da ist ein Oppositionspolitiker, da ist der Spitzenkandidat der mit Abstand stärksten Partei in einem Bundesland. Dieses Bundesland hat bald Wahlen. Man spürt, wie das Establishment allmählich Panikattacken bekommt und die Menschen können eins und eins zusammenziehen und erkennen, dass das Ganze wahrscheinlich genauso gewollt ist, um mich zu beschädigen. Aber wie sie richtig ausführen, das wird dann wahrscheinlich eher das Vertrauen in den Rechtsstaat unterminieren, wenn das Gericht es wirklich wagen sollte, hier einen Schuldspruch zu veröffentlichen. Ich denke, es wird eher einen Aufwachprozess befördern und schaden wird uns das in Thüringen auf gar keinen Fall.
Das ist kein Geheimnis, dass es Stimmen gibt, die Ihnen gerne das passive Wahlrecht entziehen wollen. Das bekommt man entzogen ab einer bestimmten Strafhöhe. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich weiß auch nicht, wie strafbewehrt dieser Vorwurf ist. Aber könnte dieser Prozess dazu verwendet werden, Ihnen den erneuten Einzug in den Landtag, darum ginge es ja zunächst einmal, zu verwehren?
Also ich glaube nicht, dass das Establishment das wagen würde. Das wäre ein historischer Tabubruch, dass man den Spitzenkandidaten der stärksten Kraft so aus dem Rennen nimmt. Es ist aber auch nicht so, dass das Strafmaß in solchen Fällen in diese Höhe geht. Also wenn es noch etwas wie Rechtsstaat gibt in der Bundesrepublik Deutschland, dann müsste das Ganze, weil ich auch Ersttäter bin, in Anführungszeichen, mit einer Geldstrafe überschaubaren Ausmaßes abgetan werden. Alles andere wäre mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar und würde weiteren Widerstand in der Bevölkerung provozieren. Also ich glaube, das wird so nicht geschehen.
Das vollständige Interview mit Björn Höcke finden Sie auf www.auf1.tv. Das niederländische Parlament hat mehrheitlich dafür gestimmt, die Abstimmung über den WHO-Pandemievertrag und die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften, kurz IGV, zu verschieben. Ein Antrag der Abgeordneten beauftragt die niederländische Regierung, eine Vertagung der Abstimmung bei der WHO zu beantragen, wie Rechtsanwältin Brigitte Röhrig berichtet. Sollte die WHO dem nicht zustimmen, müsste die niederländische Regierung gegen die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften stimmen. Die Parlamentarier berufen sich auf die Verletzung von Verfahrensvorschriften durch die WHO selbst. Diese habe die Beschlussfassung der IGV-Änderungen den Mitgliedstaaten nicht fristgemäß 4 Monate vor der Abstimmung vorgelegt. Dadurch fehle den nationalen Parlamenten die Zeit, um die Vorlage auf all ihre möglichen Auswirkungen hin zu prüfen. Welche Gefahren könnten durch die WHO-Verträge drohen? Darüber hat sich auf 1 mit dem deutschen Arzt und Autor Dr. Heiko Schöning unterhalten.
Das erinnert ja, Frau Pant, an die Pandemieverträge der WHO, die im Mai ratifiziert werden sollen. Ja, da wird es ja auch so sein, dass eine Notsituation gewisse nationale Gesetze aushebelt und dann gilt das Gesetz, das Recht der WHO. Zurzeit wird ja sogar an Impfstoffen geforscht, die über Fleisch und Gemüse aufgenommen werden können. Kann das Teil dieser Pandemieverträge sein, werden die Menschen werden ja gar nicht wissen, wenn sie etwas zu sich nehmen. Also wir steuern da auf eine ganz spezielle Situation hin.
Richtig. Wir kommen aus vielen Bereichen dazu, so wie aus diesem Finanzbereich, was aufgedeckt worden ist mit der großen Enteignung. So haben wir das richtig, wie Sie sagten, im WHO-Pandemievertrag, dass da neue Sachen eingeführt worden sind. Auch zum Beispiel, dass ein weltweiter Notstand durch multiresistente Bakterien sein kann. Ja? Und jetzt müssen alle halt Impfstoffe beziehungsweise neue Antibiotika nehmen, auch gesunde, um diesen Gesundheitsnotstand mit multiresistenten Bakterien zu bekämpfen. Das steht schon im WHO-Betrag. Und jetzt hat man in Fabriken große Kapazitäten gemacht, dass man die ganze Weltbevölkerung damit beglücken kann, dass sie jetzt zum Beispiel Salat oder Tomaten essen, die genveränderte Proteine, also Impfstoffe zum Beispiel, in sich tragen. Ja, und dann wird es ausgegeben, hier esst das alles und vielleicht wird noch nicht mal gekennzeichnet, in welchen Nahrungsmitteln das drin ist.
Das Interview mit Heiko Schöning in voller Länge finden Sie auf www.auf1.tv. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor dem Vogelgrippevirus H5N1 und fordert die Länder auf, Testkapazitäten zu schaffen. Dass der Erreger nicht mehr nur Vögel, sondern auch andere Tiere befalle, rechtfertige enorme Besorgnis, sagte WHO-Chefwissenschaftler Jeremy Farrar am Donnerstag in Genf. Das Virus habe sich zu einer weltweiten Tierpandemie entwickelt. Damit wachse die Gefahr, dass es auch auf den Menschen übertragen werde. Aktuell gäbe es laut Ärzteblatt keinen Nachweis für eine Ausbreitung unter Menschen. Nach Angaben der WHO hätten sich aber mehrere hundert Menschen über Tiere infiziert. Die Todesrate sei außergewöhnlich hoch, warnte Farrar. Er forderte Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten, die sich bereits in Entwicklung befänden. Bereits im Jahr 2020 hatte die US-Zulassungsbehörde FDA den ersten Impfstoff gegen das Vogelgrippevirus zugelassen. Für die zweite Generation seien mRNA-Injektionen geplant, wie das Portal Global Research berichtet. Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs haben Lastwagen mit Hilfsgütern und Lebensmitteln über den Grenzübergang Erez den Norden des Gazastreifens erreicht. Laut Angaben des UN-Welternährungsprogramms WFP lieferten seit Sonntag 3 Lkw-Konvois mehr als 400 Tonnen Nahrungsmittel für rund 80.000 Menschen. Die Nutzung des Grenzüberganges soll eine einfachere Versorgung der hungernden Zivilbevölkerung ermöglichen. Die einzige Möglichkeit, der Hungersnot Einhalt zu gebieten, ist ein regelmäßiger und dauerhafter Zugang und ein humanitärer Waffenstillstand, schreibt die UN-Organisation auf der Plattform X. Die USA hatten Israel aufgefordert, aufgrund der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen die Hilfslieferungen rasch auszuweiten. Anfang April beschloss das israelische Kriegskabinett, den Grenzübergang Erez zu öffnen. Ein Veto der USA hat eine palästinensische Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen verhindert. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat in New York am gestrigen Donnerstag. Eingebracht wurde die entsprechende Resolution von Algerien. 12 Länder stimmten dafür, eines dagegen und 2 enthielten sich. Für einen Erfolg hätte es keinen Einwand der 5 permanenten Ratsmitglieder China, Frankreich, Russland, Großbritannien und der USA geben dürfen. Zudem hätten mindestens 9 der 15 Mitglieder des Sicherheitsrats für die Resolution stimmen müssen. Voraussetzung für eine Vollmitgliedschaft Palästinas sei laut US-Regierung eine Einigung mit Israel auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Seit Jahren fordern die Palästinenser eine Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen, erreichten jedoch bislang nur Beobachterstatus. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im Januar und Februar deutlich gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag sie rund 25% unter dem Vorjahreszeitraum. Bei Einfamilienhäusern betrug der Rückgang sogar 35%. Im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist die geplante Abwahl des Stadtrates Bernd Geschanowski gescheitert. Ein entsprechender Antrag verfehlte mit 31 Stimmen die notwendige Zweidrittelmehrheit. Geschanowski, der das Ordnungsamt leitet, ist der einzige AfD-Stadtrat der Hauptstadt. Die Posten, die mit denen von Dezernenten in Großstädten vergleichbar sind, werden nach dem Proporzsystem vergeben. Der französische Energiekonzern Total hat sein Tankstellennetz in Deutschland verkauft. Das Unternehmen wolle sich künftig auf Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und Wasserstoff konzentrieren, heißt es zur Begründung. Betroffen sind insgesamt 1.198 Tankstellen. Wegen unzulässiger oder nicht korrekter Parteispenden müssen ÖVP, SPÖ und Grüne jeweils Strafen im fünfstelligen Bereich zahlen. Dies entschied der unabhängige Parteientransparenzsenat im Kanzleramt. Demnach müssen die Grünen 13.600, die Volkspartei 35.400 und die Sozialdemokraten 37.500 Euro entrichten. Im Prozess wegen angeblicher Beleidigung des Virologen Christian Drosten ist ein Ehepaar aus Berlin verwarnt worden. Eine gleichzeitig verhängte Geldstrafe setzte das Amtsgericht im Mecklenburgischen Waren an der Müritz zur Bewährung aus. Drosten war im Juni 2022 auf einem Zeltplatz von den Angeklagten verbal angegangen worden. Nach Ansicht des Richters hätten auch bekannte Personen das Recht, in ihrem Urlaub in Ruhe gelassen zu werden.
In Indien haben heute die Parlamentswahlen begonnen. In dem 1,4 Milliarden Einwohnerstaat wird 6 Wochen lang gewählt. Erste Wahlergebnisse sollen erst Anfang Juni vorliegen. Insgesamt sind rund 2600 Parteien zur Wahl zugelassen. Knapp 1 Milliarde Menschen sind wahlberechtigt. Ministerpräsident Narendra Modi strebt mit seiner Partei BJP eine dritte Amtsperiode an. Herausgefordert wird er von einem breiten Oppositionsbündnis unter Führung des indischen Nationalkongresses. Stefan Magnet weist in seinem Buch Nach Corona darauf hin, dass westliche Journalisten Modi als Antidemokraten darstellen, während er im eigenen Land als Beschützer Indiens wahrgenommen werde. Modi gilt als Verfechter einer hinduistisch geprägten gemeinsamen nationalen Identität. Im Wahlkampf hätte es KI-gestützte Desinformationskampagnen gegeben. Sowohl Modi als auch die Opposition hätten künstliche Intelligenz für ihre Kampagne eingesetzt. Um Wahlmanipulationen und Cyberattacken zu verhindern, kommen bei der Stimmabgabe keine internetgestützten Wahlmaschinen zum Einsatz. Wer gewählt hat, dessen linker Zeigefinger wird mit einer wasserfesten Tinte markiert, um Doppelstimmabgaben zu vermeiden. Der Internetkonzern Google hat 28 Mitarbeiter entlassen, weil diese gegen einen Deal von Google und Amazon mit Israel protestiert hatten. Ein Sprecher des Konzerns erklärte am gestrigen Donnerstag, dass man den Mitarbeitern gekündigt hätte, nachdem die Gruppe am Dienstag über 10 Stunden lang einen Büroraum an einem Standort in Kalifornien besetzt hatte. Auch in Seattle und New York war es zu Protesten gekommen. Anlass für die Aktionen war offenbar eine Beratungstätigkeit von Google und Amazon für die israelische Regierung im Wert von insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Aktivisten warfen Google auf der Plattform X vor, den, so wörtlich, Genozid in Gaza zu finanzieren. Im Ruhrgebiet wurde die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen, als in einer Küche seltsame Geräusche vernommen worden waren. Die Einsatzkräfte befreiten 2 zum Teil stark verschmierte Eichhörnchen aus einer Dunstabzugshaube. Die Nager hatten es wohl durch eine Klappe in der Außenmauer in das Rohrsystem geschafft. Nach einer gründlichen Reinigung durch einen Tierarzt wurden sie wieder in die Freiheit entlassen. Ja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.